Kilometer pro Kilometer. Der Trailrunning-Podcast mit Kimi Schreiber und Ida-Sophie Hegemann.
Ja, Kimi, so ohne Applaus ist das jetzt ein Downer, nur ich hier.
Jetzt schauen wir uns wieder an. Alles beim Alten. Es ist witzig, dass du das sagst. Ich habe mir gerade, wo ich jetzt so reingegangen bin hier ins Programm und so, habe mir auch gedacht, das ist jetzt irgendwie, jetzt ist es fast schon so, ich würde es nicht sagen unaufregend, aber doch so ein bisschen. Weißt du, was ich meine?
Also du willst sagen, du warst jetzt vor der Aufnahme und hast gedacht, ach toll, jetzt sehe ich
mich. Jetzt ist nur Ida. Die Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht, aber keine Ahnung, natürlich sind jetzt noch diese Bilder vom letzten Mal sehr präsent, so diese ganzen freundlichen Gesichter, in die man geguckt hat und so. Das ist natürlich, hinterlässt natürlich sehr, sehr viele schöne Erinnerungen. Deswegen, ja.
Ja, das finde ich auch. Es ist schon nochmal was anderes. Ich meine, man weiß, es hören einem viele zu oder es schreiben uns auch viele echt nette, liebe Nachrichten. Aber wenn man dann so richtig Menschen trifft, die einem dann erzählen, wie sie zum Laufen kamen oder wieso sie jetzt den ersten Trail laufen und so, das berührt nochmal ganz anders. Ich finde, da hat man nochmal eine ganz andere Connection und auch irgendwie das Gefühl, ach krass, die hören uns echt seit 3 Jahren jede Woche zu. Das ist schon was ganz Besonderes.
Aber auch dieser Punkt 3 Jahre, ich finde das auch irgendwie krass. Das ist jetzt schon echt eine Weile, seitdem wir das machen. In diesen 3 Jahren ist so viel passiert und es hat sich auch so viel entwickelt und ja, da wird man beinahe emotional, möchte ich fast sagen. Deswegen ist es schon krass, dass wir dann dieses 3-Jährige da so besonders feiern durften und auch in Innsbruck, wo ja auch die allererste Aufnahme angefangen hat und so. Mhm. Schon alles sehr, sehr schöne Dinge, muss man wirklich sagen.
Ja, das stimmt. Das stimmt, die war gar nicht so unweit davon aufgenommen. Da waren wir in der Altstadt in einem Büro, stimmt. Das ist eigentlich echt, ja, so ein Full-Circle-Moment, dass wir da dann den Live-Podcast in der Nähe hatten. Das ist schon was Cooles.
Und ich weiß noch ganz genau damals, weil wir haben uns ja dann auch so gegenseitig vorgestellt und so weiter und das war alles noch so krass aufregend und auch noch ganz, also ich meine, es ist immer noch irgendwie aufregend, aber man redet doch jetzt irgendwie anders ins Mikrofon und irgendwie ist es jetzt halt, weißt du, dieses Thema Podcast ist jetzt einfach, ich würde sagen, so vor 3 Jahren war das wirklich so, boah, okay, wir nehmen jetzt einen Podcast auf und boah. Und jetzt ist es halt so, ja, wir reden halt miteinander und das ist irgendwie schön, dass man da so hingekommen ist, dass das so ein schöner Teil von einem ist.
Ja, es ist ein fester Bestandteil von uns und wir haben einfach damit eine Community und das ist irgendwie das Coolste daran, finde ich. Ja. Aber weißt du, was mir auch aufgefallen ist? Wir haben auch überhaupt keinen Begriff, den unsere Community beschreibt, weil wir so einen sperrigen, langen Titelnamen haben. In Meter pro Kilometer, da kann man nichts irgendwie Süßes, Kurzes rausmachen.
HMKMLA.
Ja, klingt irgendwie noch nicht ganz so
ganz cool. So fertig. Also wenn irgendwer eine coole Idee hat, immer her damit. Aber du hast völlig recht, vielleicht gibt es ja irgendeine schöne Idee. Erzähl mal, Ida, du warst ja am ganzen Wochenende quasi noch vor Ort. Wie war es so? Wie war das Innsbruck Alpine Wochenende für dich?
Ja, es war extrem cool. Also Innsbruck, einfach die Stimmung, der Hype. Ich muss schon sagen, jetzt bin ich auch richtig platt. Also heute habe ich so krass die Müdigkeit gespürt. Egal ob, also seit dem Aufstehen, auch beim Laufen. Also ich bin so richtig die Müdigkeit drin. Mir ist es schon sehr schwer gefallen. Ich meine, du wusstest es, weil du hast es hautnah miterlebt. Ich habe noch mit mir so ein bisschen gehadert, ob ich starten soll oder nicht, über die 110 Kilometer. Und habe mich ja dann ganz kurz vorher, also abends, so 4 Stunden vor dem Start dagegen entschieden. Ich meine, es wäre super unvernünftig gewesen, aber ich habe mich so gut erholt gefühlt und es ist halt einfach mein Lieblingsrennen. Und ja, ich habe mich auch am ganzen Samstag dann noch ein bisschen schwer damit getan, auch wenn ich weiß, im Grunde ist es die richtige Entscheidung und auf jeden Fall die vernünftigere für die ganze Saison. Muss ich einfach sagen, wenn mich keiner kennen würde, ich wäre auf jeden Fall gelaufen. Mhm. Wenn ich nicht irgendwie die Gefahr gehabt hätte, dass dann irgendwie jemand sagt in ein paar Monaten, ja schau, du bist jetzt verletzt, weil du da 2 Rennen innerhalb einer Woche hattest, weil das wäre es ja wirklich gewesen. Also es war ja echt von Samstag, dem einen Rennen, bis dann Freitag, das ist schon verrückt kurz, aber trotzdem fand ich es ein bisschen schwierig. Das hat sich erst so gelegt, als ich dann am Samstag an der Strecke stand zum Anfeuern, irgendwann, wo ich gemerkt habe, hey, ich muss jetzt hier mal aus dem Zielbereich weg, bin ich so 2 Kilometer vor Schluss oder so an die Strecke gegangen. Und da, das hat mir so viel gegeben, zu sehen, wie die Leute sich gefreut haben, dass sie es gleich geschafft haben, zu sehen, wie halt alle so Spaß am Trail laufen hatten, auch zu sehen, ja, wie jeder so leidet, egal wann er ins Ziel kommt. Das hat mir irgendwie, ja, richtig, richtig viel gegeben. Und da habe ich gedacht, das ist schon was Cooles und auch schon cool, trotzdem jetzt hier zu sein und das alles mitzuerleben. Ja, wie ging es denn dir? Du warst ja auch noch da bis Samstagvormittag.
Ja, erstmal noch ganz kurz zu deiner Entscheidung, weil ich muss sagen, ich habe dich ja dann noch kurz getroffen, bevor wir gefahren sind. Da hattest du deine Startnummer quasi in der Hand und da bin ich dann eigentlich fest davon ausgegangen, dass du läufst. Und ich muss aber sagen, ich fand es dann auch sehr stark, dich dagegen zu entscheiden. Weil ich glaube, wenn man dann so da ist, dann hat man auch noch die Startnummer und so weiter. Es ist zum Greifen nah und dann trotzdem zu entscheiden, nee, irgendwie, keine Ahnung, was auch immer dann in deinem Kopf vorging letzten Endes, warum du es dann nicht gemacht hast. Aber ich glaube, das war auf jeden Fall auf lange Sicht betrachtet die schlaue Entscheidung. Aber klar, ich verstehe natürlich auch, wenn man dann da ist, dann denkt man sich so, boah, ich wäre jetzt auch gern mitgelaufen. Ich muss sagen, das war bei mir so und so. Also auf der einen Seite fand ich super cool, nicht zu laufen und einfach wirklich wieder so wie letztes Jahr auch nur anzufeuern. Auf der anderen Seite habe ich mir dann auch gedacht, ja, okay, weil eigentlich war es ja der Plan ursprünglich gewesen. Und da, ich würde sagen, es war ein lachendes und ein weinendes Auge. Es war auch, glaube ich, mitunter dann der Grund, warum ich dann am Freitag irgendwann gesagt habe, so, jetzt lass heimfahren. Irgendwie will ich mich dann doch rausnehmen. Ich habe es natürlich am Samstag sehr, sehr arg mitverfolgt. Natürlich auch unter anderem den Felix, meinen ehemaligen Coach, weil ich wissen wollte, wie der das macht. Und ich habe es auch schon zu dir gesagt, er hat gefinisht, er ist die 35K gelaufen und er ist ja ziemlich eingebrochen. Ich muss sagen, ein kleiner Teil von mir hat sich ein bisschen darüber gefreut. Das muss ich jetzt mal doch in dieses Mikrofon sagen, weil er ist ja doch hier und da, macht er mal ein Witzlein übers Trailrunning.
Ich glaube, das jetzt nicht mehr. Gut. Also wir meinen den Felix vom Auslaufen-Podcast.
Genau, Felix Henschel, the one and only. Und ich weiß noch genau, damals kam da schon der ein oder andere Schmunzler zum Thema Trailrunning. Und ich muss sagen, ja, jetzt weiß er hoffentlich, das ist ein verdammt genialer und harter Sport, der seinen Respekt verdient. Und ich glaube, das ist jetzt passiert. Und das war schon ein kleines Highlight, muss ich wirklich sagen. Ja.
Ja, also ich glaube, was du angesprochen hast, dadurch, dass es vorher geplant war, das war für mich auch so das Schwierige. Das in Innsbruck sein, wenn es Innsbruck Alpine ist, ist kein Problem. Mm. Ich bin 2:22 mitgelaufen, die 110 und 2:24. Mm. Und dazwischen die Jahre nicht. Und es war auch überhaupt nicht schwierig, weil ich das nie geplant hatte und einfach einen anderen Saisonplan hatte. Und dann ist man auch fein damit. Nur dieses Jahr war das ja so wieder das herausgesuchte Herzensrennen. Mm. Und dann war es einfach so doppelt schwer, dann mit guten Beinen wieder zurück zu sein. Und letztes Jahr, ich meine, ich war so zerstört nach dem Rennen am Mont Ventoux und dazu hatte ich dann den Außenbandriss, da war ja überhaupt keine Möglichkeit, auch nur an Rennen zu denken. Und das war dieses Jahr halt einfach anders. Und ich glaube, wenn ich im Zielbereich geblieben wäre, wäre ich auch gestartet. Aber ich bin halt nach Hause gefahren, hier zu mir hoch auf den Berg, habe das Ganze mal ein bisschen von außen betrachtet und gedacht, es wäre schon krass unvernünftig und irgendwo habe ich auch eine Vorbildsrolle und irgendwie, das wäre schon nicht richtig. Ich weiß nicht, was nach 6-7 Stunden passiert, wie es mir dann geht, ob ich dann mich immer noch so gut fühle. Und da würde nur jeder sagen, ja, schau, hättest du das mal nicht gemacht. Deswegen war die Entscheidung dann schon gefallen. Aber ich glaube, wäre ich unten geblieben, wäre ich gelaufen. Also es war echt erst so dieses Rauszoomen, mal rauskommen, mal kurz abschalten. Ja.
Ja, du hast geschrieben, daheim sein hilft. Hast du auch mal mit deinem Coach darüber gesprochen oder war das wirklich von dir alleine die Entscheidung?
Ja, das habe ich die ganze Woche so vor mir hergeschoben. Also damit geliebäugelt habe ich seit so Montag oder Dienstag, seit ich wieder in Innsbruck war und gemerkt habe, hey, die Erholung läuft gut. Ich war Dienstag das erste Mal laufen wieder und habe mich schon erstaunlich gut gefühlt. Und dann habe ich am Donnerstag mich bei meinem Coach gemeldet und er hat wirklich erstaunlich, ja, positiv reagiert, fand ich. Also er hat gesagt, hey, niemand kann in dich reinfühlen. Das ist überhaupt nicht total dumm und verrückt, was du sagst. Du kannst es wirklich gut als, ja, so Fatigue-Training nutzen. Du darfst halt echt nicht über bestimmte Bereiche hinauslaufen und du darfst auf keinen Fall Schmerzen haben. Aber sonst kann man das schon als Training mit einbauen, als Trainingswettkampf. Aber natürlich hat er jetzt nicht gesagt, mach das bitte, sondern es war eher so, wenn du das machst, dann habe ich dafür sogar ein Verständnis gewisserweise. Mhm. Das fand ich sehr, sehr gut. Also da ist schon mal der erste Brocken so von meinem Herzen gefallen und dann habe ich so das Gefühl gehabt, okay, jetzt ist es echt nur noch meine Entscheidung. Und habe dann auch halt, ja, mit ein paar Leuten drüber gesprochen, die mir natürlich nahestehen, mit Family und hatte da das Gefühl, dass jeder so war, hey, wieso, freu dich doch erstmal über deinen Erfolg vom letzten Wochenende. Mhm. Aber ich laufe halt so gern und ich lieb diese Strecke, deswegen nächstes Jahr. Naja. Mhm.
Ja, es ist interessant, so dieses ganze Thema Wettkampf. Ich bin jetzt auch in meiner nächsten Rennwoche. Ich fliege morgen nach La Palma. Ich muss sagen, gerade ist bei mir noch so eher so ein bisschen zwiespältig, was sehr schade ist. Ich hoffe, dass ich noch in diese richtig schöne Aufregung reinkomme. Gerade bin ich so ein bisschen, und das ist total blöd. Also ich werde das jetzt mal offen darlegen, aber ich habe halt gesehen, wer da alles wieder am Start ist. Und das ist einfach, ich scheine mir echt dieses Jahr nur kompetitive Rennen ausgesucht zu haben. Und das ist natürlich einem auf der einen Seite Teil, dass man halt sich Konkurrenz stellt. Mhm. Und das ist ja auch wunderbar. Auf der anderen Seite muss ich wirklich sagen, wäre es auch echt schön, das ein oder andere Podium mal mitzunehmen. Und ich muss sagen, mir hat das jetzt echt, seit ich gesehen habe, wer da so alles mitläuft, hat mir das sowas von das Selbstvertrauen genommen, dass ich fast schon so ein bisschen, Moment, ich bin noch nicht fertig, hat mir das so ein bisschen jetzt gerade den Wind aus den Segeln genommen und das ist super schade. Ich hoffe, das kommt, sobald ich morgen aussteige, aber gerade bin ich echt so, dass ich mir denke, boah, ich will nicht, ich werde so versohlt am Samstag und darauf habe ich gerade noch gar keinen Bock. Und deswegen bin ich gerade noch so ein bisschen, ja, weißt du, was ich meine?
Erstens läufst du nicht wegen der Platzierung und wegen dem, was die anderen machen, sondern weil du es liebst zu rennen und weil du es liebst, dich zu challengen. Und zweitens haben die genauso Respekt vor dir. Und drittens bist du, glaube ich, dritte Favoritin oder so, also dieses Podiums überhaupt nicht ausgeschlossen. Und viertens, wieso solltest du nicht auch noch die, die vor dir favorisiert sind, die beiden einholen? Also diesen Überraschungseffekt, den man ja selber anderen zutraut, den traut man ja nur sich selbst im Augenblick nicht zu. Mhm. Ich traue dir den zum Beispiel genauso zu. Deswegen, du darfst auf keinen Fall mit diesem Mindset reingehen und ich glaube, sobald du vor Ort bist, ist es auch nicht mehr so. Das ist schon jetzt nochmal schwieriger aus der Ferne und jetzt kommt die Reise und wir wissen, du fährst nicht gern aus München weg und da spielen schon jetzt viele Faktoren rein und ich kann dich verstehen, ja, dass du deswegen gerade denkst, ach Mensch, ich wäre doch lieber jetzt am Wochenende gelaufen, anstatt dass ich jetzt hier morgen wegfliege. Aber ich glaube, spätestens am Samstagmorgen vorm Start ist die Euphorie da und die Vorfreude. Und das wird richtig cool. Da bin ich mir sicher.
Ja, du bist süß. Aber trotzdem war es so ein kleiner, halt erstmal so, es wird echt schwer. Und ich weiß, man sollte da, also ehrlich gesagt, ich laufe schon so auch ein bisschen für die Platzierung und so weiter, aber keine Ahnung, irgendwie seitdem bin ich so voll in diesem, okay, jetzt will ich gar nicht mehr von daheim weg, wie du richtig sagtest gerade. Und dann habe ich jetzt auch nochmal mehr eine Reiseaufregung für morgen entwickelt. Bin völlig ruhelos und latsche dort so nervig auf und ab und habe schon seit ungefähr 30 Jahren gepackt und bin irgendwie einfach gerade noch so ein bisschen, also ich, wie gesagt, ich hoffe, das kommt noch und ich hoffe, das kommt dann auch vor Ort ganz schnell, aber also es hat mich im ersten Moment, da ich mir gedacht, boah, fuck, das wird so hart. Also es sind so, also man merkt einfach, dieser Sport entwickelt sich so krass weiter und es sind so krass viele starke Frauen im Start, was ja super schön ist, aber ja, aktuell bin ich noch so ein bisschen im Ich-möchte-mich-verstecken-Modus, aber das wird sich hoffentlich noch drehen.
Ja, und du musst erstmal abwarten, wer am Ende wirklich läuft. Ich glaube, bei 2, 3 habe ich schon gesehen, die sind doppelt gemeldet, auch für Cegama, das steht auch an. Also ich glaube, viele melden sich ja auch erstmal Anfang der Saison, weil das haben wir auch schon angesprochen, das hat sich auch geändert. Die Rennen sind alle sofort ausgebucht und auch für die Elite ist es schwierig, an Startplätze zu kommen. Also sichern sich viele erstmal für mehrere Rennen Plätze ab und wer am Ende startet, das siehst du auch erst um, ich glaube, 6 Uhr? Oder wann ist
das? Ja, aber das ist richtig cool. Das
am Samstag um
toll.
6 Uhr.
Ja, am Samstag um 6 Uhr früh. Das ist richtig cool. Das muss ich sagen, gefällt mir an am Transvulkan ja richtig, richtig gut, dass wir auch so früh starten, weil der Ultra startet ja auch, weiß ich nicht.
Ja, zur gleichen Zeit. 6. Genau, ja. Das habe ich nämlich vorher gesehen. Das finde ich interessant, weil da habe ich nämlich dann drüber nachgedacht. Weil der Ultra ist ja da so das große Hauptrennen und da haben sie die ganze Zeit diese Ankündigungen schon gemacht und dann habe ich gesehen, er startet zeitgleich wie dein Rennen. Da habe ich mich gewundert, weil es würde ja eigentlich viel mehr Aufmerksamkeit auf beide Rennen nochmal machen, wenn man da ein bisschen Zeit zwischenlegen würde. Ich meine, das sind ja die beiden spannendsten Rennen an dem Tag bei der Veranstaltung.
Wobei auch der, also alles, also auch der Halbmarathon und der Vertical sind auch krass gut besetzt. Also es ist wirklich jedes Rennen, glaube ich, jetzt am kommenden Wochenende ist super spannend. Und ich sehe tatsächlich deinen Punkt mit, dass es zeitgleich startet. Also klar, der Hauptaugenmerk ist auf jeden Fall auf dem Ultra. Das ist einfach das Rennen an dem Wochenende. Es ist absurd besetzt. Also es ist wirklich krass. Es wird super spannend und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Bei mir geht's morgen los und dann hoffe ich, dass ich dann, sobald ich aussteige, ein bisschen Reggaeton im Radio höre und guter Dinge bin.
Das wird klar.
Aber ja, aktuell sitze ich jetzt noch so ein bisschen im Nest und tue mir schwer, da rauszukommen. Ja.
Das wird aber klappen, weil ich weiß, als wir vor More One Two die Folge aufgenommen haben, bevor ich losgefahren bin, hatte ich so gemischte Gefühle und das hat echt natürlich aus anderen Gründen, aber in dem Moment, wo ich dort war, vor Ort, habe ich gedacht, hey, wieso, ich freue mich jetzt so auf das Rennen und das ist cool, hier zu sein. Und ich glaube, das wird dir morgen genauso gehen, wenn die Reise geschafft ist und du wirklich vor Ort bist. Und du musst es auch so sehen, du wirst ja auf jeden Fall im Ziel sein, bevor der Ultra dann im Ziel ist, weil die laufen ja noch länger. Das heißt, du kriegst das sogar noch mit. Das ist schon auch cool.
Aber das ist leider ein bisschen... weil wir laufen ja quasi nach Tazacorte unten und bleiben dann da im Ziel und die Ultras laufen dann quasi relativ irgendwann halt später auch durch Tazacorte durch und laufen dann weiter noch nach Los Llanos hoch und da ist das Ziel von denen und da ist dann auch der quasi der Haupt, da ist dann auch Siegerehrung und so weiter und so fort. Das heißt, die ganzen Marathonis sind dann da ein bisschen stuck unten in Tazacorte und du kommst dann da auch nicht so schnell raus, weil natürlich alles zu ist wegen den Läufern. Das hatte ich vor 2 Jahren eben auch das Problem und dann hockst du da halt so unten ein bisschen drin, aber es ist wiederum ganz cool, weil du siehst halt alle durchlaufen. Also du kannst dann wirklich vor Ort hautnah miterleben, wie es so ist, aber die Leute laufen ja dann noch so 4-5 Kilometer nochmal durch diesen Canyon hoch. Da kann sich nochmal viel ändern, aber es ist schon richtig, was du sagst. Man kann dann, wenn man in guter Verfassung ist, das war ich ja vor 2 Jahren leider nicht, da habe ich gar nichts mitbekommen, kann man sich da dann cool hinschillen und einfach zugucken. Mal schauen, in welcher Verfassung ich das machen werde. Entweder grantig oder nicht. Wir werden sehen.
Nein, ich hoffe in guter Verfassung. Aber ist die Strecke denn sonst genau gleich wie vor 2 Jahren oder gibt es da Veränderungen?
Nee, ist genau gleich. Okay. Tatsächlich, ja.
Und findest du das gut oder gibt es einen Abschnitt, wo du weißt, das fandest du da im Rennen so schrecklich, dass du das nicht nochmal machen willst?
Also leider, da ich ja wirklich ab dem Muchacho oben, ab dem höchsten Punkt, nur noch im Busch war gefühlt, war der ganze Downhill dementsprechend leider ein bisschen, ist in schlechter Erinnerung geblieben. Aber ich freue mich, dass es genau derselbe Kurs ist, weil ich glaube eigentlich, dass der mir liegt. Und ich weiß auch noch ziemlich genau, wie der Uphill so ist, ab welchem Punkt dann die Sonne aufgeht und so weiter und so fort. Also es ist, ich finde es eigentlich ganz cool, dann zu sehen, hey, inwieweit kann ich mich verbessern? Ich bin vor 2 Jahren 4:45 oder so, glaube ich, gelaufen. Die Siegerin letztes Jahr ist 4:29 gelaufen. Und also ich würde sagen, an einem guten Tag kann ich da schon noch ein bisschen Zeit gut machen auf jeden Fall. Und das ist halt jetzt super spannend zu sehen, was jetzt geht. Und das kann man natürlich so gut vergleichen, weil halt der Kurs genau derselbe ist. Und so, deswegen mal schauen. Ich bin eigentlich sehr gespannt. Ich hoffe jetzt einfach nur noch, dass ich meinen Kopf da ein bisschen hinbiegen kann.
Ja, da bin ich mir sicher. Ja. Das wird auf jeden Fall ein cooles Wochenende.
Werbung.
Kimi, wir haben endlich Mai und ich muss sagen, diese blühenden Trails, das schöne Wetter und dieses fast schon Sommergefühl, das gibt mir so einen richtigen Glow. Nicht nur im Training, sondern irgendwie auch im Alltag.
Ja, ich weiß genau, was du meinst. Unser Partner Koro bietet passend zu diesem Gefühl ausgewogene Ernährung und gesunde, leckere Snacks. Das unterstützt dieses Glow-Gefühl, beispielsweise mit gefriergetrockneten Früchten oder leckeren, frischen Aufstrichen, als perfekte Dips fürs Grillen, fürs Picknicken oder einfach zwischendurch. Tomate Basilikum oder Bio-Mango Curry, super cremig-fruchtig für einen Energieschub, wann immer man ihn braucht.
Jetzt habe ich richtig Lust auf Grillen. Mango-Curry klingt gut. Ja. Ich habe immer gefriergetrocknete Mangoscheiben zu Hause und topfe damit eigentlich jedes Müsli, jeden Nachtisch, jeden Joghurt, ja irgendwie fast alles. Und ich habe jetzt auch ganz neu die gefriergetrockneten Himbeeren für mich entdeckt. Die sind auch super, super lecker. Und wer bei uns beim Live-Podcast zu Gast war, der hat in seinem Goodiebag auch den ein oder anderen veganen Energy-Ball gefunden. Die sind perfekt für schnelle Energie zwischendurch und schmecken auch richtig gut. Da ist mein Favorit der Kakao-Himbeergeschmack.
Ja, die Snacks aus der Goodie Bag, muss man ja sagen, die haben bei mir nicht so lange gehalten. alles einfach viel zu lecker. Wenn wir euch jetzt neugierig gemacht haben oder ihr eure Vorräte wieder aufstocken möchtet, dann schaut gerne mal auf koro.com vorbei und spart mit unserem Code HMKM, alles groß geschrieben, 5% auf euren Einkauf. Und alle Infos findet ihr wie immer nochmal in unseren Shownotes.
Werbung Ende.
Ich habe noch eine andere Frage an dich, die ist jetzt ein bisschen off-topic, aber vielleicht auch nicht schlecht, weil es dich nochmal auf andere Gedanken bringt. Ich habe gelesen, dass bei einem unserer Posts jemand drunter geschrieben hat, oder vielleicht war es auch sogar bei deinem Posting, wie du an das Pacing für dein Rennen in Amerika dran gehst, wo du als Pacerin vor Ort bist, ob dich das aufgeregt macht, was da so deine Gedanken zu sind, weil das fand ich eine sehr spannende Frage, weil es ist ja dann kein Rennen für dich, aber du als Pacerin hilfst ja wem anderes in seinem Rennen, du hast da eine gewisse Verantwortung. Was glaubst du oder was geht da so in dir vor, wenn du daran denkst?
Schöne Frage, habe ich auch gesehen. Also ich muss sagen, ich bin nervös wie sonst noch was, wenn ich daran denke, weil das ja schon eine gewisse Verantwortung ist, die man hat. Also ich bin zum einen echt froh, dass ich den letzten Part übernehme, weil ich hoffe sehr, dass die Henna da schon echt müde ist, so müde, dass ich da nicht mir Sorgen machen muss, dass sie mich abhängt. Das ist tatsächlich meine allererste Sorge gewesen. Boah, bin ich schnell genug, um sie zu pacen? Und das Coole ist aber bei Henna und mir, dass wir exakt denselben Humor haben. Wir sind exakt dieselbe Art Typ. Also es kann auch wirklich sein, dass die Henna nicht ein Wort sprechen will, vielleicht sogar Musik hört, keine Ahnung. Und ich würde das total verstehen, weil ich bin ja sehr ähnlich angehaucht. Ja. Also wir sind beide eher so der schweigende Typ. Und ich glaube, deswegen kann ich sie da ganz gut einfach dann spüren und merkst so ein bisschen, okay, braucht es jetzt gerade irgendwie ein bisschen Belustigung oder will sie einfach schweigen oder, also ich glaube, wir grooven uns da total cool ein und wir verstehen uns so gut, dass ich da wirklich einfach diesbezüglich mir gar keine Gedanken mache, aber klar, ich habe schon so ein bisschen, da ich das ja auch noch nie gemacht habe, bin ich schon sehr nervös, jetzt schon. Also, wo ich den Post auch gemacht habe, habe ich mir gedacht, boah, also das wird so aufregend und gleichzeitig auch so cool. Und aber ja, ich merke schon den Druck, auf jeden Fall. Also ich habe schon da auf jeden Fall, ich weiß, dass ich da eine Verantwortung habe und die will ich natürlich auch zu 100% abliefern.
Ja, ich glaube, also ich würde es so einschätzen, dass der wichtigste Punkt dann auf jeden Fall der ist, wo du meinst, dass du ein gutes Gefühl dafür hast. Also sie zu lesen und zu wissen, was braucht sie jetzt? Soll ich mit ihr reden? Soll ich sie in Frieden lassen? Ich glaube, das ist viel wichtiger als dann irgendeine Pace zu treffen. Ich meine, das ist am Ende von einem 100-Miler.
Ja.
Da geht es wahrscheinlich echt mehr so um diese mentale Stütze, die sie da von dir braucht.
Wobei hast du, also das hat mich so verunsichert, dieses Video. Es gibt ein Video von der Abby Hall, die ja letztes Jahr gewonnen hat. Die hat ja nochmal auf diese letzten Kilometer einen absolut geisteskranken Turbo gezündet und ist allen weggelaufen. Also auch den Leuten, die nicht, also wirklich sämtlichen Teammates von mir, dem Core des ihrem Ehemann, die hatte auf einmal, weil sie halt wusste, okay, ich laufe gleich als Siegerin auf diesen Track drauf, ist völlig geisteskrank da vorne weggelaufen. Und ich habe schon gedacht, boah, wenn die Henna sowas zündet, ich habe keine Chance, mit ihr mitzulaufen. Also das, ich habe mir echt gedacht, oh Gott. Aber wäre ja sau cool, weil das würde ja bedeuten, dass sie einen guten Tag erwischt hat.
ich wollte es gerade sagen.
Es ist wirklich, boah, aber ich finde es irre. Also keine Ahnung, die Vorstellung, da dann zu sein und das mitzubekommen. Es wurde ja jetzt gerade erst announced, dass Jim Walmsley auch starten wird und so. Also das wird wieder mal ein sehr spannendes Rennen und deswegen bin ich da sehr, 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 sehr gespannt. Aber die Henna hat schon zu mir gesagt im Teamcamp, weil es ist ja der schönste Moment ist anscheinend, wenn da so die Golden Hour ist auf dem Track und so und man ist halt wirklich auf dieser Bahn da in Auburn und sieht die Leute reinlaufen und so, wenn die Sonne am Untergehen ist und dann hat die Henna auch gleich gesagt, yeah, we won't be there. Also ja. Du kannst gleich mal davon ausgehen, dass du diesen Moment nicht erleben wirst. Aber ja, ich bin sehr gespannt. Also es überwiegt natürlich die Vorfreude, das ist ganz klar.
Ja, ich glaube, die Frauen finishen ja echt meistens dann in der Dunkelheit. Aber es wird trotzdem so oder so cool. Egal, wo man die Golden Hour dann hat, selbst wenn man sie auf dem Trail hat. Ich bin mir sicher, dass das schön wird.
Sag mal, weil wir hatten ja mal, das ist ja noch, mal sehen, ob das hoffentlich mal irgendwann passiert. Aber wir hatten ja mal gesagt, wenn du dich mal qualifizierst für den Western States, dann pace ich dich. Ja. Was glaubst du, wie was wärst du so für ein Typ? Glaubst du, du würdest eher wollen, dass ich dich bespaße oder glaubst du, du würdest eher wollen, dass ich die Klappe halte?
Ich glaube, ich würde es unbedingt wollen, dass du dich mit mir unterhältst die ganze Zeit.
Ja.
Ich bin da eher so, ich rede schon, gut, jetzt beim letzten Rennen habe ich schon nicht so viel geredet. Ich habe nicht so viel geredet jetzt an den Aid Stations oder wenn ich David getroffen habe unterwegs, weil er zum Film an der Strecke stand, dann habe ich immer so nur die nötigsten Worte rausgepresst.
Mhm.
Aber sonst habe ich schon immer, wenn ich Leute überholt habe oder so, mich bedankt und denen noch viel Erfolg gewünscht. Ich bin schon ja ein Typ, der recht viel redet und ich mag das auch, wenn ich merke, ich teile mir jetzt einen Abschnitt mit wem, wenn wir uns dann unterhalten. Deshalb, ich glaube schon, nicht. Wird das gut finden, wenn du die ganze Zeit auf mich einredest.
Okay.
Was mich halt kirre machen würde, ist, wenn du immer so einen halben Schritt vor mir läufst. Weißt du, was ich meine?
Oh Gott,
dieses
ja.
Half-Wheeling, was wir eh schon mal gesagt haben, was man im Training schon nicht mag.
Mhm.
Das finde ich so schrecklich, wenn man das am Ende von einem Rennen hat. Und ist wahrscheinlich nochmal was anderes, wenn man weiß, okay, ist jetzt meine Pacerin, die das gerade für mich macht. Aber ich glaube, das für den Kopf ist das auf jeden Fall nicht das Beste.
Ja, so ein bisschen zeigen, wie fit man noch ist im
ja,
Gegensatz
genau.
zu der Person,
ganz genau.
die schon so 130.000 in den Beinen hat. Ja, das ist auch sowas, was ich dann echt mit der Henna besprechen möchte. Also was will sie dann von mir? Will sie wirklich, dass ich, also selbst wenn sie einbricht sozusagen, dass ich versuche, sie an unserer Pace zu halten? Also das muss man wirklich genau besprechen, weil das kann ja wirklich entscheidend sein.
Ja.
Das sind halt wirklich so Dinge. Also mal gucken. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das wird. Aber ja, ich bin, ich glaube, ich wäre auf jeden Fall so ähnlich wie, glaube ich, dass die Henna ist, so Musik ins Ohr und einfach nur, dass
keiner
jemand sprechen. Halt da ist. Keiner spricht.
Ja. Also würde ich dich auch eher einschätzen. Aber es ist gut, dass du weißt, wie du sie einzuschätzen hast und zu lesen hast.
Ja.
Ich glaube, also es ist ein spannendes Thema und jetzt unabhängig vom Pacing, ich meine, bei meinem Rennen war es auf jeden Fall so, dass ich hatte so einen Mann, mit dem ich so, ich würde sagen, oh, ich kann es jetzt nicht mehr genau verorten, aber ich bin mit dem so ungefähr 20 Kilometer immer mal wieder zusammengelaufen und wir haben uns immer wieder überholt.
Mhm.
Und der hat mir danach geschrieben, also es war ein Franzose, deswegen, ich gehe davon aus, dass er den Podcast nicht hört, aber er hat mir danach geschrieben und gratuliert und voll nett und er fand es so toll, dass wir zusammengelaufen sind und uns gepusht haben und wirklich eine super nette Nachricht. Im Rennen habe ich gedacht, er hasst mich und will mich totlaufen.
Ach
weil
so,
er hat mir kein Wort geredet. Also gut, ich spreche jetzt auch nicht fließend Französisch, aber er hat mir kein Wort geredet und immer eben dieses Half-Wheeling hat er mit mir gemacht. Und wenn ich dann hinter ihm gelaufen bin, weil ich dachte, hey, lauf du vor, gar kein Problem, dann ist er langsamer geworden. Wenn ich dann vorgegangen bin und gedacht habe, okay, dann muss ich jetzt aber die Pace machen, dann ist er zwei schnelle Schritte gelaufen, um wieder vor mir zu sein oder dieses Half-Wheeling zu machen. Und dann hat er aber angefangen zu essen und ist wieder langsamer geworden. Und das hat er so oft gemacht, dass ich sogar einmal zwischendurch, ich glaube, das war sogar in einem Abschnitt, wo David nebenher gelaufen ist und gefilmt hat, zu David gesagt hat, ich glaube, er will mich totlaufen. Also wir haben so wirklich in meinen Augen 0,0 zusammengearbeitet, sondern eher uns halt wirklich so gegeneinander sind wir eher gelaufen, in meinen Augen, was völlig, also was ich einfach nicht wollte und auch nicht gebraucht habe. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass wir uns pushen. Und es ist halt so lustig gewesen, als ich danach dann die Nachricht gelesen habe und dachte, ja, er hatte echt das Gefühl, wir haben uns gepusht und ich hatte halt genau das. Also für mich war es genau gegenteilig.
Gefühl, hast du ihm geantwortet?
Ja, ich habe ihm auch gratuliert und dass er ein tolles Rennen gemacht hat. Ich meine, ich konnte mich dann irgendwann von ihm lösen und habe ihn dann auch nicht mehr gesehen und habe auch im Ziel ihm gratuliert, weil ich dann gerade fertig war mit dem Interview, als er kam und so. Und also ich habe auch wirklich ja nicht mich mit ihm währenddessen gestritten oder so. Da er hat ja nichts nicht Verkehrtes gemacht, aber meine Wahrnehmung war einfach so, hey, wir arbeiten gerade überhaupt nicht zusammen. Es kostet unheimlich viel Kraft und auch mentale Energie, sich immer wieder zu überholen und das Gefühl zu haben, hey, ich muss jetzt gegen dich rennen, obwohl ich eigentlich mit dir hier eine möglichst schnelle Zeit laufen kann. Aber da habe ich nur gedacht, ja, es ist halt echt, es ist so unterschiedlich, wie man was auffasst.
Mhm, okay. Boah, das würde mich ja aufregen. Also keine Ahnung, das würde mich auch so aus meinem Trott rausbringen. Ich habe das in Chianti hatte ich das ganz, ganz kurz, aber der ist dann sehr, sehr schnell weg gewesen, Gott sei Dank. Aber da hatte ich auch irgendwie das Gefühl, er will nicht, dass ich vorbeilaufe, aber ich muss eigentlich vorbeilaufen, weil ich bin eigentlich einen Ticken schneller. Und das war so eine anstrengende Situation und du gibst ja immer wieder Energie rein.
Genau.
Und deswegen war ich dann irgendwann echt froh, dass er dann irgendwann angezogen hat und dann war er auch deutlich vor mir und weg. Aber so für diese Zeit habe ich mir gedacht, boah, lasse ich mich jetzt drauf ein oder fahre ich selber mit dem Tempo runter, was ich auch nicht wollte. Und dann ist man halt die ganze Zeit in diesem Prozess und ich finde das auch anstrengend. Also von daher kann ich das sehr gut nachempfinden.
Ja, und mir wäre es ja echt egal gewesen, ob er vorgegangen wäre oder ich. Nur Hauptsache, man arbeitet sich dann gemeinsam schnell vorwärts. Es war aber immer so, in dem Moment, wo er dann wieder an mir vorbeigegangen ist, hat er sich immer fallen lassen. So nach dem Motto, ja, geschafft, jetzt ist es wieder easy. Und ich dachte mir, nee, wir verlieren Pace.
Ja, so, das klingt irgendwie nervig.
Es war irgendwie ein bisschen anstrengend im Rennen, ehrlicherweise.
Ja. Ganz kurz, was ich noch sagen wollte, aber das ist mir schon aufgefallen, weil es sind ja jetzt am Wochenende beim Innsbruck Alpine einige, also ich habe jetzt vorhin Felix als Beispiel genommen, aber generell viele gelaufen, hatte ich das Gefühl, die halt wirklich Trailrunning das erste Mal gemacht haben, ausprobiert haben und so. Und das finde ich beim Innsbruck Alpine tatsächlich immer super schön, dass da dann so viele Trailrunning entdecken. Und ich fand es auch tatsächlich, deswegen habe ich das mit Felix vorhin gesagt, ich meinte das gar nicht unbedingt, gut, beim Felix
meintest du es schon böse, wie du es gesagt hast?
Ganz ein bisschen gemein, meinte ich schon. Aber ganz generell, muss ich sagen, finde ich das super toll, anhand solchen Beispielen zu sehen, dass das eben, weil der Felix ist ja fit. Also ich meine, der hat einen krass sportlichen Background und so weiter und auch schon ein paar Laufkilometer in den Beinen, dass man aber trotzdem sieht, dass einfach Trailrunning echt ein anderer Sport ist als Straßenlauf oder Flachlaufen und dass man da wirklich auch ein bisschen was investieren muss, dass man halt wirklich dann sich da so eins fühlt mit den Trails und so. Und das fand ich irgendwie super schön, das zu sehen, dass die Leute das auch erfahren haben und dass das eben einfach, dass man verstanden hat, was Trailrunning bedeutet und welchen Respekt man da auch mitbringen sollte gegenüber der Natur, aber gegenüber auch der Sportart und so. Das fand ich richtig toll. Also ich fand das irgendwie eine tolle Chance dem Sport gegenüber. Das wollte ich noch kurz einbringen. Das ist jetzt wieder völlig off, völlig gesprungen, aber das ist mir auch.
Es stimmt schon. Ich meine, Innsbruck, durch die Vielzahl an Strecken und auch durch die verschiedenen Anforderungen, es gibt ja auch Strecken mit etwas weniger Höhenmeter im Vergleich zu den Kilometern, ist es einfach perfekt als Einstieg geeignet. Und ich finde es auch super zu hören, also jetzt am Wochenende war das ja so oft, dass viele ihren ersten Trail gelaufen sind und dann einfach eine tolle Erfahrung machen. Und trotzdem verstehe ich auch, was du meinst. Man kriegt das einfach so oft mit oder es sagen einem so häufig dann doch einfach Leute, hey, ja, die schnellen Straßenläufer, wenn die erstmal auf den Trail kommen oder hey, die ist schon den Marathon in, keine Ahnung, 2:20 gelaufen, warte mal ab, wie die beim Trail das einen zeigt. Es sind einfach dann doch unterschiedliche Ansprüche. Es hilft nicht, wenn du eine super starke Schwelle hast, wenn du nicht richtig einen Downhill laufen kannst oder natürlich werden die immer schnell sein und diesen Trail irgendwie meistern, aber es braucht dann einfach doch mehr, um auch bei beiden ganz oben zu stehen. Ich glaube, das ist oft einfach leichter heruntergebrochen gesagt, als es dann ist in der Realität.
Ja, in diesem Sinne, liebe Grüße, Felix.
Aber ich glaube, Felix hatte schon, also ich glaube, er hatte auch vorher schon Respekt. Also es war jetzt nicht so, ich meine, ich habe ihn ja erlebt, es war jetzt nicht so, dass er gedacht hat, hey, das wird morgen easy. Aber das Wichtigste ist, dass er eine gute Erfahrung hatte.
Also ich muss sagen, das habe ich ihm auch geschrieben, ich habe dieses eine Video gesehen, wo er im Start steht. Ich glaube, das hat Auslaufen Podcast gepostet und dann sieht man, wie die Holly vor ihm stellt.
Ja.
Das fand ich ja großartig und was mich an diesem Video so berührt hat, weil ich meine, ich kenne den Felix schon echt lang und damals, also der Felix hat schon ein gesundes Maß an Selbstvertrauen und so. Und ich fand es reizend, in diesem Startbereich dann zu sehen, wie er mit seinem Rucksack da stand, auch dieses Outfit, also sowas, diese Blumenhose und keine
Die
Ahnung.
Die hab ich ihm geschickt.
Es war fast schon herzallerliebst. Und man hat gesehen, er war aufgeregt, würde ich fast sagen.
Ja,
und stand dann so ein bisschen unsicher im Start. Und das hat mir, also ich muss sagen, das hat mich richtig stolz gemacht dann. Also ich will jetzt nicht nur die negativen Seiten raushängen lassen.
Du warst kurz eine stolze Mami.
Ja, ein bisschen. Ich bin auch, schau, da steht er, bereit für seine Reise. Das fand ich richtig schön. Also ich muss sagen, fand es schon cool, dass er durchgezogen hat. Auf jeden Fall.
Aber ich weiß genau, welchen Moment du meinst in dem Video. Ja. Ich habe das auch gesehen, wie sich die Holly so davor gestellt hat.
Ja. Weil ich habe ja schon auch in euren Podcast reingehört, weil es mich interessiert hat. Und da hast du ja sogar noch gesagt, glaubst du, du kannst es mit der ersten Dame aufnehmen oder mit den ersten Damen? Also ich würde sagen, weit gefehlt. Aber man weiß ja nie. Und mal schauen, was als nächstes kommt für ihn. Fand ich super spannend.
In Völz, als Laura und ich ihn gecrewt haben, das war bei 20 Kilometern, glaube ich, da lag er noch, glaube ich, hinter den ersten drei Frauen. Also da war die Holly kurz vor ihm da. Ich habe auch noch gesehen, wie, ich glaube, die Julia war das aus deinem Team, sie gecrewt hat. Und danach ja, ich meine, da war die Holly noch Dritte, im Ziel war sie dann Erste, also die hat danach nochmal richtig ein Turbo gezündet. Aber das war auch ganz spannend. Ich meine, dadurch, dass ich dann da war, konnte ich da das Frauenrennen dann wirklich live mitverfolgen.
Mhm. Ja, schon cool. Naja, so, Ida, ich würde sagen, wir haben uns jetzt richtig schön verquatscht, aber wir haben doch noch was abzuarbeiten, was ganz Kleines.
Die Community-Frage.
Und ich würde dir mal heute die erste stellen. Sie kommt von Lena und sie passt auch ein bisschen. Also diese Frage kommt auch, sie ist, glaube ich, die 65 Kilometer jetzt am Wochenende gelaufen, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Daher die Frage, wie schafft ihr Profis es, bei sehr ausgesetzten und technischen Stellen sehr schnell zu laufen und weiterhin konzentriert zu bleiben? Trainiert ihr diese Strecken besonders oder ist man dort auch als Expertin eher langsam unterwegs?
Ja, ich fand die Frage, als du sie mir vorher geschickt hast und gefragt hast, hey, wollen wir die besprechen, sehr gut, weil sie auch, glaube ich, in dem Text geschrieben hatte, sie hat ein bisschen mit Höhenangst zu tun, hatte dann währenddessen Angst und ich kann das schon gut nachvollziehen, weil ich eigentlich auch jemand bin, der sehr ängstlich ist bei Höhe. Ich fühle mich immer falsch, wirklich es als Höhenangst zu benennen, weil ich glaube, es gibt noch viel extremer, aber ich kann ganz schwer mit Höhe umgehen, auch wenn man so am Rand steht von einem Aussichtsturm und sieht, wie weit es runtergeht, da wird mir ganz schnell gar nicht gut. Also ich habe da schon viel Respekt für und ich weiß auch gerade in meinen ersten Jahren auf den Trails, also dieses Sky Race, was ich damals in den Dolomiten als irgendwie zweites Trailrennen gemacht habe oder so, da habe ich auch wirklich mit Angst und Respekt zu tun gehabt, im Rennen so richtig so Panik bekommen, gedacht, hey, wie soll ich hier wieder runterkommen, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Also ich verstehe total, wo die Frage herkommt und deswegen... Ich habe jetzt ausgeholt, weil ich finde, meine Antwort klingt dann so platt, aber ich habe im Rennen da einen anderen Kopf für. Im Rennen denke ich nicht darüber nach, was passiert jetzt, wenn ich hier einen falschen Tritt mache, was passiert jetzt, wenn ich abstürze, sondern im Rennen, auch durch die anderen Läufer und Läuferinnen, fühle ich mich sicherer und mutiger. Da laufe ich einfach drauf los und bin ja im Rennmodus. Ich hinterfrage mich da nicht, ich verkopfe mich nicht zu sehr an der Stelle. Ich orientiere mich an den Beinen vor mir. Natürlich, jetzt lebe ich auch in den Bergen und trainiere extrem technischen und habe auch jahrelang da jetzt hart dran gearbeitet, dass ich immer mutiger und schneller werde in so technischen Passagen. Trotzdem sind es nicht die Passagen, die ich liebe. Und wenn ich dort gemütlich jetzt hinwandern würde, würde ich auch nicht denken, ach cool, ist das schön hier. Sondern würde immer denken, okay, geht ja schon ganz schön runter. Also ich glaube, da ist einfach mein Renn-Ich ein bisschen anders oder differenziert von meinem sonst im Alltag-Ich. Wie ist das bei dir?
Ähnliche Antwort tatsächlich. Also ich kann das schon auch verstehen und ich glaube, das kommt auch so ein bisschen drauf an, wie jetzt diese Stelle ist. Also wenn das jetzt so ein Sky Race ist, was du ja auch gesagt hast und ich habe das Gefühl, das ist völlig out of my comfort zone, dann werde ich da schon dementsprechend langsam. Also dann Rennkopf hin oder her, dann merke ich schon, da kommt jetzt so eine Wand hoch und die lässt mich dann auch langsamer werden. Da muss aber wirklich, also das muss dann wirklich so extrem sein, dass es mich wirklich vor eine Grenzerfahrung bringt, weil sonst kenne ich diesen Rennkopf schon auch. Man ist einfach anders drauf und das meint jetzt gar nicht, dass man irgendwie diese Angst oder diese Unsicherheit schmälern will, weil die haben wir schon auch, aber im Rennen schaltet sich da irgendwas ab. Also im Rennen ist so manchmal diese Vernunft oder dieses Normale, was man sonst fühlt im Training oder auch, weiß ich nicht, wenn man mal wandert oder mit Freunden unterwegs ist, das schaltet sich alles ab und man ist nur in diesem gehetzten Zustand und ist einfach möglichst schnell unterwegs und deswegen... Also ich erinnere mich an ein paar Stellen, wo ich einfach, keine Ahnung, dann so ein bisschen drüber hinweggegangen bin, obwohl sie mich wahrscheinlich im normalen Laufen herausgefordert hätten. Deswegen verstehe ich die Frage sehr, sehr gut. Man muss aber natürlich schon auch sagen, wir machen das jetzt beide schon eine Weile und irgendwann gewöhnt, ich will nicht sagen, man gewöhnt sich, aber man lernt dieses Gefühl und auch eben jene Abschnitte ein bisschen besser einzuordnen, einzuschätzen und zu lesen auch und das hilft mir schon dann manchmal so ein bisschen einzuordnen, okay, wie kann ich mich jetzt hier bewegen und wie vorsichtig muss ich sein, wie vorsichtig muss ich meine Füße setzen und so. Deswegen, ich würde schon sagen, dass ich da mit der Zeit eine gewisse Sicherheit auch aufgebaut habe, also vor allem sowas wie Südafrika, also da sind teilweise, das sind so technische Trails teilweise, die einen wirklich herausfordern und das ist auch nicht so wie jetzt bei uns hier, wo die Wege teils einfach hergerichtet sind und so, das ist manchmal wirklich so wild und alles irgendwie so keine Ahnung, das ist einfach teils ein bisschen anders. Und wenn man dann aber doch eine Weile sich dort bewegt, merkt man, man spielt sich so ein bisschen ein, der Körper weiß, wo er hintritt oder die Beine. Und das ist alles irgendwie so eine Erfahrungssache auch. Und deswegen versuche ich dann schon, das hast du letztens in der Folge so schön gesagt, mich da ein bisschen reinzuschicken, um eben jene Unsicherheit ein bisschen abzubauen. Und ich glaube, das braucht einfach ein bisschen Zeit, aber es ist schon auch wichtig, dass man die hat, weil ich habe es ja vorhin gesagt, dieser Respekt vor den Bergen und vor der Natur, der soll schon auch da bleiben, weil der ist da ja auch aus einem Grund. Deswegen, ja. Hm.
Ja, bei der WM-Strecke erinnere ich mich, dass ich an 2, 3 Stellen beim Ablaufen wirklich Angst hatte und gedacht habe, das ist komplett irre, dass wir hier, ohne dass da ein Weg drüber geht, in so losem Gelände so steil hochlaufen. Was passiert jetzt, wenn ich hier abstürze? Hier ist weit und breit kein Mensch. Niemand würde mich jemals finden oder hören. So in dieser Schleife war ich dann und habe da auch echt panische Sprachnachrichten an meine Mama gemacht. Das weiß ich noch. Im Rennen war das dann natürlich nicht so schlimm. Im Rennen habe ich auch irgendwie immer ein bisschen mehr das Sicherheitsgefühl, weil ich weiß, es gibt einen Rennveranstalter, der ist am Ende verantwortlich. Jetzt nicht dafür, wenn mir wirklich was passiert, weil ich melde mich an mit dem Bewusstsein, dass ich dafür vorbereitet bin. Aber es fühlt sich einfach sicherer an zu wissen, okay, da ist vorher nochmal jemand lang, hat diese Strecke markiert. Da sind vor mir jetzt ganz viele Läufer lang, das schaffe ich auch. Und dann einfach nicht so mich da rein zu zerdenken, das klappt dann im Wettkampf einfach ein bisschen besser. Mhm. Aber beim Rennen letztes Wochenende war es schon auch so, ich erinnere mich bei dem Downhill vor der ersten Verpflegungsstation, der war sehr technisch nur loses Geröll und auch recht lang dafür. Also so, ich weiß, dass ich so nach 3, 4 Kilometern auf die Uhr geguckt habe und gedacht habe, boah, das ist jetzt schon so lange loses Geröll, das ist echt anstrengend, wie weit geht das so noch? Und dann habe ich gemerkt, dass der Läufer vor mir richtig so panisch geworden ist, weil von hinten so eine Horde an Männern kam. Also es waren so, ich weiß nicht, 4, 5 wirklich laute Männer, wo man schon gehört hat, okay, die bewegen sich viel schneller im Downhill als wir gerade und die kommen. Und es war trotzdem schmal und ich habe so richtig gemerkt, wie der Mann vor mir Angst bekommen hat. Und die sind dann an mir vorbei und der eine ist so richtig grob an mir vorbei und dann habe ich halt auch was gesagt und habe dann versucht, dem Mann, der noch vor mir war, gut zuzusprechen, dass er sich an mich halten soll, hinter mir herlaufen soll, weil ich halt dachte, hey, du wirst jetzt schon sehen, ich bin auch nicht die Beste im Downhill laufen, aber wir kriegen das jetzt hier hin. Mhm. Und ich glaube, das ist, wenn eher das, was ich im Rennen habe, als dass ich selber merke, hey, ich habe gerade Angst, da hat jemand neben mir oder vor mir oder hinter mir Respekt. Und ich meine, es ist auch kein schönes Gefühl, aber wenn man da das Gefühl hat, hey, ich muss dem gerade das Gefühl geben, wir schaffen das oder ich habe die Stärke, dann ist man automatisch selbstbewusster in diesem Augenblick, als wenn man das Gefühl hat, ich bin hier damit gerade allein.
Mhm. Krass, so ein bisschen, was du immer
keine Schwäche zeigen.
Wie viel Energie du aufwendest fürs Außen. Also ich will jetzt nicht asozial klingen, wenn ich sage, also natürlich, wenn man merkt, jemand struggelt und man ist da, dann schaut man da natürlich hin, aber ich habe immer gefühlt gar nicht die. Also ich bin da immer so mit mir selbst beschäftigt, mit meinen ganzen Problemen. Ich weiß immer gar nicht, wo ich das dann hernehmen würde, so zu sagen, hey, jetzt komm, jetzt häng dich an dich dran und wir beißen uns da zusammen durch oder so. Ich glaube, ich wäre da so, weiß ich nicht, einfach bei
ja,
mir.
Ja, ich meine, es klingt jetzt wahrscheinlich auch übertrieben, aber ich habe halt so im Vorbeilaufen gesagt, hey, häng dich dran, es sind jetzt nur noch 2 Kilometer, wir schaffen das. Und dadurch, dass ich halt vorher mit ihm gelaufen bin und der war super stark bergauf, also der war weit vorne auch damit, wie der den Berg hochgelaufen ist und der war auch am Ende, ich glaube, in den Top 10, nur halt, der hatte in dem Augenblick da in dem Downhill halt einfach ein bisschen Probleme, wollte ihn vielleicht auch einfach nicht so schnell laufen. Ich meine, es ist auch total, wie viel riskiert man, was hat man für Stärken, das ist ja super individuell und ich habe das einfach in dem Moment gemerkt und gedacht, vielleicht hilft ihm das und so sind wir dann da runtergekommen. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich stehen geblieben bin, um erstmal zu gucken, ob es ihm gut geht, sondern ich habe schon meine Pace
auf die Schulter geklopft
und auch realisiert, hey, ich muss jetzt aber auch an dir vorbeigehen. Das ist jetzt, aber es ist trotzdem halt schon so, dass ich das wahrnehme.
Mhm. Ja, aber ich glaube, zum Beispiel beim Vertical, ich bin ja, letzte Woche habe ich ja im Live-Podcast erzählt, auch den Vertical hochgelaufen. Ich bin ja dann auch wieder runtergelaufen. Und dann gab es ja quasi ganz oben nach dem Zielbogen, wenn man wieder runtergelaufen ist, die Möglichkeit, entweder läuft man natürlich auf dem Trail, auf dem man hochgekommen ist. Der war technischer, als wenn man quasi diesen Forststraße runtergelaufen wäre.
Ja.
Und meine erste Reaktion war natürlich, Alter, ich laufe die Forststraße runter, wie geil. Kann ich es laufen lassen, muss mich nicht konzentrieren, ich laufe das Ding runter. Und da habe ich mir gedacht, nee, denk an Transvulkania, du läufst jetzt diesen Trail runter. Und der war jetzt nicht wahnsinnig anspruchsvoll, aber doch auch recht steil und hier und da noch ein bisschen rutschig und so. Und da habe ich mir gedacht, ja, das ist einfach, manchmal muss man dann doch diese Sachen sich so ein bisschen da sich so reinschubsen, um dann einfach so ein bisschen das Gefühl dafür zu kriegen, dass gar nicht so viel passiert. Weil selbst wenn man ausrutscht, landet man ja nur auf dem Popo, keine Ahnung. Also in dem Fall jetzt natürlich, es gibt auch andere Beispiele. Aber einfach so ein bisschen dann so zu spüren, da ist was unter den Füßen und so ein bisschen das Gefühl auch für die Schuhe, für den Untergrund zu bekommen, das kann da wirklich manchmal dann helfen, um einfach dann nicht so einen Aussetzer vielleicht sogar zu bekommen oder einfach unsicher zu sein, Angst zu haben. Ich glaube, das hilft da dann wirklich.
Ja.
Werbung.
Kimi, unsere Hörerinnen und Hörer wissen das. Du hast jede Woche einen Laufsong dabei. Du bist auf jeden Fall die Expertin für Musik. Wie machst du das im Training und im Rennen?
Ja, es stimmt schon. Ich laufe immer und überall mit Musik. Musik entspannt mich und sie feuert mich gleichzeitig an. Sie lässt mich an mich selbst glauben, sie bringt mich meinen fantastischsten Wünschen näher und holt mich aus schweren Selbstzweifeln raus. Sie ist sozusagen meine Wunderwaffe. Und beim Laufen ist der Anspruch an die Kopfhörer natürlich hoch. Das ist ganz egal, ob es im Training oder im Wettkampf ist. Kopfhörer müssen halten, sie sollen gegen Schweiß und Wasser geschützt sein, die Tonqualität darf natürlich auch nicht zu kurz kommen und im besten Fall sind es Open Ears, damit ich die Umgebung um mich herum wahrnehmen kann. Das ist im Wettkampf natürlich super wichtig, aber ganz generell am Berg würde ich sagen, immer ein großes Plus. Das alles und noch viel mehr bringt der Zunto Spark mit. Die neuen Kopfhörer von Zunto liefern kraftvolle Bässe und sorgen mit der Open Ear Passform dafür, dass man immer zu wachsam ist. Die Kopfhörer sitzen bequem, sie sind unter 10 Gramm leicht und bleiben am Ohr, egal wie stark man auftritt und wie technisch der Untergrund ist. Der große Unterschied zum Wing beispielsweise ist, dass die Kopfhörer nicht miteinander verbunden sind. So kann man die einzelnen Kopfhörer unabhängig voneinander anpassen und auch mal aus dem Ohr nehmen. Auf der Zunto-App lassen sich die Kopfhörer einzeln einstellen, für dich und deine Bedürfnisse, deine Gewohnheiten und deine Needs. Die Kopfhörer tracken außerdem Kadenz, Lauftechnik und sogar Kopfhaltung und sind so wie ein kleiner Coach im Ohr, das bei einer super Audioqualität und einer Akkulaufzeit mit bis zu 36 Stunden. Ihr seht schon, der Zunto Spark ist perfekt für jeden Trail und jeden Ultralauf.
Ja, und in 36 Stunden kann man wirklich einiges an Kilometern machen. Ich finde es perfekt, gerade weil ich oft auch nur auf einem Ohr Musik höre, dass man die jetzt unabhängig voneinander tragen kann. Am Wochenende bei meinem Rennen hatte ich die Kopfhörer dabei, aber habe sie nicht aufgesetzt. Aber ich hatte noch ein anderes Feature dabei, und zwar habe ich vorher, und das ist jetzt für dich besonders wichtig, weil ich dich immer mit den Offline-Karten ärgere, ich habe mir vorher auf meiner Zunto Race 2 die neuen Offline-Karten runtergeladen. Und das ist wirklich ein Riesen-Update. Man kann da jetzt viel bessere Details sehen, die Wege besser sehen. Man liest Namen, man kann sich zurück zum Start navigieren lassen. Und man kann auch einstellen, wenn man auf der Navigationsseite ist, was man zusätzlich für Features haben will. Vorher hat man da vor allem mal gesehen, wie weit es noch ist bis zum Ziel. Das hat mich manchmal ein bisschen wahnsinnig gemacht, muss ich zugeben. Gerade wenn es noch sowas wie über 100 Kilometer waren. Jetzt kann man da einstellen, ob man die Uhrzeit sehen möchte, ob man seinen Puls sehen möchte, so wie ich jetzt am Wochenende. Oder ob man irgendwelche anderen Werte sehen möchte. Also ihr solltet unbedingt eure Offline-Karten updaten oder wenn ihr noch keine Uhr oder keine Zunto Spark-Kopfhörer habt, unbedingt auf www.zunto.com vorbeischauen und mit unserem Code großgeschrieben Zunto-HMKM-26 15% auf euren Einkauf sparen. Alle Infos findet ihr wie immer auch in den Shownotes.
Werbung Ende.
Ja, ich stelle jetzt mal die zweite Frage von Corinna. Corinna hat gefragt, wie macht ihr Wanderer auf den Trails auf euch aufmerksam, ohne dass diese sich gottlos erschrecken, wenn ihr sie überholt? Alibimäßiges Räuspern, mit Stöckern klappern oder aus der Ferne ankündigen. Selbst wenn ich ins Gehen wechsle, bekomme ich meistens das Gefühl, dass die Wanderer einen Schreck haben. Ihr kennt das sicherlich auch und mich würde euer Umgang interessieren.
Ja, also ich musste bei diesem Begriff alibimäßiges Räuspern sehr lachen, weil genau das mache ich. Also ich kündige mich quasi sehr früh an, indem ich räuspere. Und hoffe, dass sich dann die Leute halt zu umdrehen und mich bemerken und aus dem Weg gehen oder dann einfach wissen, da ist jemand, der schneller ist und vorbei möchte. Das klappt natürlich nicht immer und da ich meistens keine Stöcke dabei habe, um mit denen zu klappern, das finde ich irgendwie auch sehr witzig, muss ich sagen. Keine Ahnung, im blödesten Fall, sage ich mal, bleibe ich halt dann wirklich kurz stehen. Also ich werde auf jeden Fall deutlich langsamer. Ich rausche da nicht einfach vorbei. Das macht man einfach nicht, weil selbst wenn man, und das hat sie ja auch geschrieben, selbst wenn man langsamer wird, erschrecken sich die meisten Leute. Und das kann ja wirklich auch mal an der Stelle sein, wo es nicht so toll ist, wenn man sich erschreckt. Also wenn es irgendwie keine Ahnung, steil ist, eng ist, was auch immer, eine herausfordernde Stelle am Berg ist, dann möchte man einfach nicht, dass sich die Leute erschrecken. Und deswegen bleibe ich wirklich eigentlich stehen bleiben, versuche ich zu vermeiden, aber ich versuche dann schon langsamer zu werden und kurz zu sagen, nicht erschrecken, sage ich dann meistens so. Dann kommt meistens trotzdem ein Huch. Und dann gehen die Leute aber aus dem Weg, weil wenn man einfach nur vorbeiläuft oder halt so vorbeirauscht, dann kann es auch passieren, dass die Wanderer sehr, ja, grantig werden, was man ja irgendwie auch verstehen kann. Deswegen, also ich versuche es mit Räuspern und wenn das nicht funktioniert, dann sage ich was meistens.
Hast du vom Wochenende die Videos gesehen bei Instagram und so, wo diese ganzen Massenschlangen auf den Trails sind und die Leute stehen bleiben müssen?
Nee, echt? Gab's
das? Ja, es gibt davon ein paar und ich meine, ich glaube, wir müssen halt dazu sagen, wenn wir jetzt die Frage beantworten, dann meinen wir nicht, dass wir in sowas drinstehen, wo wirklich dann alle warten müssen, weil irgendwie 100, 200 Leute davor auch nicht vorankommen.
So.
Aber wir haben ja im Rennen meistens nicht diese Situation, oder ich hatte die noch nie, ich glaube, du auch nicht. Wir haben ja eher die Situation, dass man entweder welche von derselbigen Strecke im hohen Tempo überholen muss, wie auch immer, oder dass man auf längere Strecken draufläuft und da dann aus dem hinteren Feld auf Leute draufläuft, die aber auch meist vereinzelt unterwegs sind. Also es ist selten so, dass wir auf eine Läufergruppe von 20 Leuten drauflaufen und dann erstmal, man merkt, okay, 20 Leute versuchen sich da schnellstmöglich fortzubewegen und man will sich da durchdrängeln. Ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig dazu zu sagen. Aber ich habe auf jeden Fall eine ähnliche Strategie. Also ich versuche halt immer irgendwie vorher was zu rufen. Meistens vorher, ich halte die Leute vor mir an und bedanke mich dann schon. Oder ich bedanke mich zuerst und feuere sie dann an. Auf jeden Fall spreche ich immer mit Worten.
Danke, ich aber,
ja, so ähnlich. Das klingt jetzt so doof. Weißt du, wo ich mich auch doof gefühlt habe? Als ich da an der Strecke stand und die Leute angefeuert habe, 2 Kilometer vor Schluss. Das war so cool. Und ich habe gesehen, wie es die Leute gefreut hat. Aber dann sind immer mal Wanderer gekommen oder andere Leute und haben sich so daneben gestellt. Und ich dachte so, ich habe jetzt 80 Mal die gleichen Wörter gesagt. Was denken die von mir? Da kam ich mir kurz so doof vor. Und dann habe ich gedacht, nee, du musst das jetzt weitermachen. Die können sich da gerade gar nicht reinfühlen, wie das ist, wenn du am Ende vom Rennen bist und einfach dich freust, dass du angefeuert wirst.
Ja, voll.
Egal, was sie denken.
Ich habe aber manchmal auch immer so Probleme beim Anfeuern, die richtigen Worte zu finden. Weil ich habe zum Beispiel beim Vertical, habe ich den Hannes angefeuert und habe gesagt, komm Hannes, los geht's. Dann hat er auch gesagt, los geht's, was soll ich denn noch machen? Also ich bin schon mittendrin. Und ich habe auch gedacht, oh Gott, voll falsch. Aber keine Ahnung, ich habe da manchmal irgendwie auch Probleme zu wissen, was ich sage. Aber ja, gut, zurück zur Frage. Ja,
also ich feuere meistens an und bedanke mich dann. Oder ich sage erst danke und sage dann irgendwie auf geht's. Oder weiter so oder halt irgendwie sowas. Oder meine andere Strategie ist, dass ich einen anderen schnellen Mann finde, der etwas schneller als ich oder im gleichen Tempo unterwegs ist und mich dann an den dranhänge, den dann so diese Blödi-Arbeit machen lasse, dass der sich da vorbei vorbeidrängelt und dann ich immer nur Danke sage. So. Also ich habe schon beides in Rennen gemacht und ich würde sagen, es hilft meistens. Es gibt aber auch den Moment, dass du auf ihn draufläufst. Der hat irgendwie Kopfhörer drin, der hört dich nicht. Dazu ist der Trail schmal und der hat Stöcke rechts und links und du merkst, ich kann gerade nicht vorbei. Dann hilft natürlich nur kurz warten und auf jeden Fall, nein, auf jeden Fall niemanden in Gefahr bringen, kurz geduldig sein und auf diese Sekunde kommst dann auch nicht an.
Naja.
Aber ich weiß, dass es sehr frustrierend sein kann. Ich bin mal durch diese Staffel mit North Face, sind wir mal eine Staffel in Annecy beim Maxi Race gelaufen. Und da sind die Staffeln ganz am Ende mit dem letzten Startblock gestartet. Und davor waren schon alle Wellenstarts der langen Distanzen. Und wirklich, bis ich die Staffel übergeben habe, 22 Kilometer lang, habe ich nur mich versucht, am Rand an Leuten vorbeizustängeln. Das war so frustrierend, weil du nicht einmal deinen Schritt laufen kannst, nicht einmal dein Tempo laufen kannst. Und das will niemand, das macht niemand mit Absicht. Aber es ist manchmal echt schwierig von Startzeiten und Wellen und Einschätzungen und da das richtige Timing zu finden, weil am Ende sind die Trails halt doch oft schmal.
Also ich hatte das, es war wirklich, das war beim in Südafrika beim Mountain Ultra Trail bei UTMB. Da bin ich ja im Mai, glaube ich, gelaufen, 2023. Und da ist quasi, ich bin die 60 Kilometer gelaufen und sie haben kurz davor bei so einer Strecke, bei einem Streckenabschnitt, da waren wir schon so 20 Kilometer im Rennen, würde ich sagen, sind die weiß ich nicht, 20 km gelaufen oder irgendwie sowas. Und die schnellen Männer haben sie quasi noch vorbeigelassen, aber an die schnellen Frauen haben sie halt nicht gedacht. Und dann sind wir voll in diese Wand an Läufern reingelaufen. Und das war so schlechtes Wetter. Es war alles total matschig und so weiter. Und dieser Trail war so schmal, es ging nicht vorwärts. Es war wirklich die absolute Hölle, weil auf der einen Seite habe ich wirklich versucht, irgendwie mir einen Weg dadurch zu kämpfen. Es ging aber kaum, weil die Leute auch nicht ausweichen konnten. Die haben sich dann teilweise wirklich, dachte ich, haben sich den Trail, also so, sind so ein bisschen runtergerutscht, um mich irgendwie durchzulassen. Ich bin teilweise hab versucht, außenrum zu gehen, aber es war schier unmöglich, weil es so schlechte Bedingungen waren und so schmal war. Ich war fix und fertig nach diesem Streckenabschnitt, weil ich so viel Energie da rein verwendet habe, an diesen Leuten vorbeizukommen und irgendwie auf mich aufmerksam zu machen. Ich glaube, ich habe 100 Mal gesagt, excuse me, die ganze Zeit. Also da habe ich mir echt gedacht, boah, das muss man anders machen. Also das war wirklich unglücklich. Also das war wirklich ätzend. Und dann ist es für alle. Also auch beim Eiger Trail hatten wir das. Da sind wir auch, da sind die 50er auch auf die 100er aufgelaufen oder irgendwie sowas. Und da waren dann teilweise wirklich die 100er Läufer. Wenn du halt zum 80. Mal hörst, sorry, kann ich kurz vorbei, da wirst du halt irgendwann auch, da kommst halt auch immer wieder aus deinem Trott raus.
Du bist auch müde, du kannst nicht mehr, jeder Schritt tut weh. Du versuchst immer in einem Trott, wie du schon sagst, zu bleiben, dass jeder Schritt zur Seite ist, dann einfach mühsam.
Ja, und dann ist es für beide Seiten blöd, weil ich kann natürlich auch nicht dann dahinter bleiben, aber weiß aber auch, dass ich nervig bin in dem Moment und deswegen ist es gar nicht so einfach, aber tatsächlich hauptsächlich, keine Ahnung, man muss es halt dann irgendwie versuchen, einigermaßen sympathisch zu formulieren. Ich muss zugeben, in Südafrika war ich dann irgendwann, keine Ahnung, so gestresst von dieser Situation, dass ich es dann einfach nicht mehr so richtig geschafft habe, freundlich zu bleiben. Es hat mir im Nachhinein echt sehr leid getan, aber ja, das kann schon stressig sein. Also ich kann die Frage schon nachvollziehen.
Ja, und im Training ist mein Lieblingsspruch, wenn man an Wanderern vorbeiläuft, nicht so eilig, das ist doch ein Wanderweg. Das,
oh Gott,
ich weiß nicht, wie
echt?
Oft, wenn man das im Sommer hört, da denke ich mir jedes Mal.
Oh.
Ja. Und ich würde sagen, ich bin immer, also wirklich immer sehr zuvorkommend, wenn andere Leute vor mir unterwegs sind oder von irgendeinem Trail kommen. Ich bedanke
da
mich
immer.
Da
würde ich ausrasten, wenn du das jemand sagst.
Ja. Nee, das hätte ich im Sommer schon ein paar Mal.
Oh Gott. Oh, nee, also da wäre ich sehr ungehalten, glaube ich. In solchen Momenten ist es, glaube ich, ganz gut, dass ich Musik höre. Weil aber ich glaube, du bist wesentlich freundlicher als ich in solchen Momenten, könnte ich mir vorstellen. Ja gut, ich bin auch nicht immer unfreundlich, aber...
Ja, eben. Ich wollte es gerade sagen. Ja. Und im Rennen ist es auch nochmal was anderes, weil man halt einfach natürlich auch am Limit ist. Man versucht ja auch wirklich... ja, so schnell zu laufen, wie man kann, dazwischen irgendwie an seine Verpflegung zu denken, ans Atmen zu denken und dabei irgendwie nicht die Pace zu verlieren, weil man irgendwie eine Platzierung im Kopf hat, eine Zeit im Kopf hat. Also es ist schon wirklich, wie du eben gesagt hast, für alle Beteiligten schwierig, für die, die überholt werden, für die, die überholen. Niemand will sich da was Böses und es ist ja schon ideal, wenn es so gelegt ist, dass der Veranstalter die Strecken auseinanderlegt oder sie nicht so sehr ineinander laufen, dann, dass man sich irgendwie richtig einschätzt. Das ist schon, es gehört viel dazu.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Für mich steht am Wochenende auch ein Spaßlauf an. Everesting mit meinem
Bruder. Oh ja, richtig. Stimmt.
Am Freitag.
Boah, Ida, aber in diesem Zusammenhang ist, glaube ich, nochmal, also ich weiß, es tut dir auch ein bisschen weh, aber stell dir vor, jetzt wärst du auch noch diesen 100er gelaufen und dann am nächsten Wochenende noch
Everesting. Ja gut, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich nicht fit für Everesting.
Ach so, okay.
aber ja, es ist eine Spaßveranstaltung für meinen Bruder und mich. Also zumindest gehe ich sehr stark davon aus, dass wir einfach nur zum Spaß haben da sind. Und ich bin gespannt, wie das wird. Ich finde, das ist einfach eine coole Veranstaltung.
Gib mal noch ein paar Insights. Also wann geht's los und kann man das verfolgen?
Ich glaube Freitag um 9. Mhm. Und ich glaube, verfolgen kann man es nur vor Ort, würde ich tippen.
Ach so.
Also kommt alle nach Garmisch Freitag um 9, um euch anzuschauen, wie die Leute 19
egal, wenn ihr arbeiten
müsst. Den Eckbau auch laufen.
Ja.
Genau. Freinehmen, was für eine Frage.
Freinehmen. Ach ja, krass, stimmt, jetzt ist das auch schon, meine Güte. Du hast es letztens auf Instagram geschrieben, es ist so krass, es ist einfach Mai. Also ich, keine Ahnung, ich weiß noch, wo wir unsere Saisonen besprochen haben und so.
Mhm.
Und da hattest du das erzählt und jetzt ist es einfach soweit. Also irgendwie völlig verrückt. Naja,
ja, aber ich freue mich drauf. Und ja, dann mein nächstes Rennen ist ja dann auch in Garmisch. Also es ist ja dann bei der Zugspitze. Auch wenn das jetzt noch länger hin ist, ist es trotzdem deswegen irgendwie cool, am Wochenende nach Garmisch zu fahren.
Mhm, stimmt. Zugspitz Ultra Trail.
Ja.
Ja, ja, das geht jetzt alles schneller, als man denkt. Also.
Aber das ist auch wieder ein guter Punkt. Trailrunning ist halt so kurzlebig. Das ist Wahnsinn. Also, ja, für alle. Auch wenn man, ich weiß nicht, selbst wenn man das nur verfolgt, von draußen. Ich meine, es haben mich auch so viele von sich aus erstmal gefragt, wieso ich jetzt nicht laufe. Also viele, die gar nicht gedacht hätten, okay, ist jetzt einfach vernünftig, nicht zu laufen. Wo ich dann gesagt habe, ja, ich weiß nicht, ob es so schlau ist. Ich meine, ich bin letzte Woche 100 Kilometer gelaufen. Das ist schon beim Trail was Besonderes, wie extrem schnelllebig das dann ist.
Ja, und deswegen, ich habe das auch vorhin total gefühlt, wo, ich weiß nicht, mit wem du darüber gesprochen hast, aber wo du halt als Antwort so ein bisschen bekommen hast, hey, jetzt freu dich doch erstmal an dem Erfolg, den du jetzt gerade hattest.
Das war Mimi.
Sie hat
meinen Eltern das Handy aus der Hand genommen und hat gesagt, du bist nimmersatt, jetzt freu dich doch erstmal an den Erfolg und lauf für dich.
Süß. Schau, jetzt muss die kleine Schwester das schon sagen. Und ich finde, das trifft's total, weißt du, weil all diese, wir haben letztens noch drüber gesprochen, über diese ganzen Glücksfotos im Ziel und so und keine Ahnung, man schickt sich sofort in das nächste Ding rein und deswegen finde ich, ist das ein super Punkt, Mimi, und deswegen
ja, sehr weise, weiser als die große Schwester, kann man sagen. Naja. Kimi, wir drücken dir alle am Wochenende die Daumen. Samstag ab 6 Uhr, auch wenn, ich glaube, wir haben eine Stunde Zeitverschiebung, also bei uns wird es wahrscheinlich 7 Uhr sein.
Ah ja.
Aber ab da drücken wir die Daumen, verfolgen die Live-Ticker, werden auch in den Stream schauen. Ich werde es auch in unsere Höhenmeter pro Kilometer Insider-Gruppe schicken.
Mhm.
Also wenn man da noch nicht drin ist, sollte man da jetzt ganz schnell reinsliden bei Instagram.
Jetzt ist Zeit.
Genau. Und ja, ich wünsche dir einfach ganz viel Erfolg, ganz viel Spaß und ich bin mir sicher, wenn du vor Ort bist, freust du dich aufs Rennen.
Danke, Ida. Das ist lieb. Ja, euch viel Spaß am Freitag. Schauen wir mal, wie viel Spaß es wird am Ende.
Ja.
Und ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Bis dahin.
Tschüss.
Das war Höhenmeter pro Kilometer.